Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Wir setzen fort unsere Bibelarbeit im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Und es geht weiter um die Frömmigkeit. Die kann man nicht ganz nur im Herzen leben, die lebt man auch nach außen. Und da sind Gefahren da. Das ist so das Thema in Kapitel 6. Die Gefahren der äußeren Frömmigkeit, dass wir die vor Menschen ausüben und den himmlischen Vater im Himmel übersehen, vergessen oder ja verdrängen. Und so sind wir heute in dem Gebet, weil das Thema war ja auch und ist auch bei Jesus öffentliches Leben, öffentlicher Glaube ist auch Gebet. Darüber haben wir letztes Mal das betrachtet. Und darauf kommt jetzt im Matthäusevangelium auch das sogenannte Vaterunser. Wir können erstmal kurz austauschen, was sind unsere Erfahrungen mit diesem Gebet. Wir werden lesen von Vers 9. Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 9, da beginnt Jesus mit der Belehrung oder sie gibt ihnen ein Gebet vor und das ist bekannt in der christlichen Welt als das Vaterunser. Ja, was sind unsere Erfahrungen damit? Ich würde mal so fragen direkt, beten wir das? Sollen wir das beten? Tun wir das? Wie ist unsere Erfahrung damit? Wer würde was mitteilen? Jörn, bitte.
Ja, wir als Familie, wenn wir feiern die Weihnachten, dann nehmen wir uns in die Hände alle mit Kindern, beten immer das Gebet, Vater unser. Und dann bitten wir einer dem anderen Vergebung, wie was. Wem was hat gemacht und so machen wir das.
Eine Familienerfahrung, Familientradition. Man, so wie Jörn sagt, sie üben das so am Weihnachten. Gibt es noch Erfahrungen damit?
Ich will ein bisschen weiter ausholen. Ich war als Teenager zu Hause, habe ich das Vaterunser gelernt. Hatte zu dieser Zeit auch einige Jahre später mit dem Glauben nichts zu tun gehabt, oder auch nicht wollen zu tun haben. Aber das Vaterunser-Gebet, das hat bei mir nicht gefehlt. Jeden Abend, auch im Militär. Ich wusste, Gott ist da. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Aber im Nachhinein bin ich Gott so dankbar. Er hat mich von vielem beschützt. Ich habe vieles mitgemacht in der Welt. Ich war kein guter Mensch. Aber dieses Gebet zu Gott, bewusst, Gott ist da und Gott kann schützen. Und das Gebet hat bei mir nicht gefehlt. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir das aufs Herz gelegt hat, auch wenn vieles andere nicht gestimmt hat. Aber das hat mich durchgetragen.
Als ich das Gebet mal gelernt habe, auswendig zu sprechen und das auch lange Zeit so gebetet habe. Und das ging ja alles gut, bis ich auf einmal merkte, ich konnte das nicht mittel im Gebet, dann stockte ich auf einmal, konnte ich das nicht mehr beten. Und später dann merkt man das. Oder würde ich es anders mal ausdrücken, dass man so wie eine Richtlinie sich das nimmt. Wenn man das beten kann, dann ist das noch in Ordnung mit einem soweit.
Aus der Glaubensprüfung, ja. Ja, man weiß auch ungefähr, wo man da stockt, ja. Ja, sind noch Glaubenserfahrungen damit. Ja, in unserer Gemeindeerfahrung ist ja das nicht üblich, dass wir das beständig machen, aber das wird auch gemacht, dass man das immer in jedem Gottesdienst betet, zusammen. Hat auch seine Vor- und wahrscheinlich Nachteile. Und so, was Jesus ja in diesem ganzen Zusammenhang auch tut, dass es eine Herausforderung bleibt und ist uns auch, so wie der letzte Beitrag jetzt auch war. Es ist eine große Herausforderung, auch im Persönlichen, das zu beten und so zu meinen. Somit wollen wir uns das nochmal zusammen durchlesen. Als wir mal mit der Jugend nach Hamburg fuhren, in eine evangelische Kirche einen Gottesdienst zu gestalten, schon einige Jahre, dann war es dann doch wichtig und gut, es war der Jugendchor, der dahin fuhr, dass wir uns darauf einstellten. Weil wenn man so in einem Gemeindeleben aufwächst und das nicht erfahren hat, vielleicht selten oder nie in einem anderen Gottesdienst gewesen ist und auf einmal beten alle zusammen das Vaterunser, dann merkten wir, sogar gläubige, fromme Menschen wissen nicht, ob sie das jetzt machen sollen oder nicht. Ob wir das da auch mitbeten sollen oder nicht. Und deswegen ist das immer das Gebet des Herrn und das darf man immer mitbeten. Aber so wie Jesus hier in der ganzen Zusammenhang uns herausfordert, das so zu meinen, das in der Gegenwart Gottes auszusprechen, in seine Gegenwart. Und so haben wir es damals mit dem Chor auch so besprochen, dass wir da nicht erschrocken sind oder nicht unerwartet das kommt. Und wenn die Gemeinde das Gebet betet und wir das so meinen, dann beten wir das mit in einem öffentlichen Gottesdienst. Denn das Gebet, mein erstes Kindgebet, haben auch die Eltern mir beigebracht. Das war ganz einfach. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das kenne ich als kleines Kind. Und irgendwann wächst man daraus und dann beginnt eine andere Beziehung mit Jesus. Und dann wählt man Worte und sucht Worte. Und doch das merken wir in diesem Gebet unseres Herrn, ist alles drin, was in der Glaubenserfahrung gut, wichtig und nötig ist. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. In der Ansprache ist es wahrscheinlich schon ein Hinweis, dass es wirklich auch ein öffentliches Gebet ist. Weil die Anrede nicht mein Gott ist, nicht mein Vater, sondern unser Vater. Und im Gebet der Gemeinschaft ist das nicht ein unwesentlicher Hinweis von unserem Herrn. In der Gemeinschaft der Geschwister bete ich nicht nur zu meinem Gott, sondern zu unserem Gott. Dann erkenne ich das an, dass er auch der Vater meiner Geschwister ist, nicht nur meiner. Und deswegen ist das hier ein Hinweis, glaube ich, schon auf ein öffentliches, gemeinschaftliches Gebet, das ja auch so, wie Jesus hier mit dem Gebet vorher spricht, dann sagt er, wenn du aber betest, so gehe hin, schließe deine Tür und sprich zu deinem Vater im Himmel. Ja, das ist, wenn ich alleine bin. Aber wenn wir zusammen sind, dann ist das unser Vater im Himmel. Dann erkenne ich ihn als Vater auch für meine Geschwister an, nicht nur für mich. Ehre und Lob an Gott. Hier kann man auch schon stocken. Wenn man verbittert ist über Gott, wenn man ihm nicht vertraut, da kann man hier schon am ersten Satz stocken. In dem Dein Name werde geheiligt. Dass man so das Anliegen Gottes zu seinem Anliegen macht, ich glaube, ist in Vers 10 sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Belange für Gottes Sicht für die Welt, Gottes Anliegen für die Welt, das sollen meine Anliegen werden, das soll mir was angehen, das soll mir was bedeuten. Und deswegen ist das hier, dass der Mensch mit seiner Person hier erstmal gar nicht so sehr im Vordergrund ist. Die Anbetung Gottes ist im Vordergrund und das Anliegen Gottes ist im Vordergrund. Dann kommt Vers 11, die Abhängigkeit im Leben von Gott, dass man um das tägliche Brot bittet. Und es ist natürlich nicht selbstverständlich, dass der natürliche Mensch so denkt, dass das von Gott kommt. Ich habe hart gearbeitet, ich habe mir das verdient, ich habe das dafür gearbeitet, es ist mein Lohn und ich bin sozusagen ein Selbstversorger. Das ist sehr verbreitete Meinung, das ist sehr verbreitete Haltung. Und somit ist es immer wieder eine Herausforderung, glaubend an den Vater im Himmel, ihm auch so die Bitten auszusprechen. Die beginnen hier Vers 11. Und dann als Vergebender zu leben und vergib unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben haben. So ist das in der Elberfelder Übersetzung. Das ist eine vollendete Tatsache. Und das ist schon wichtig, dass man hier das nicht einfach so in dem Schwung des Lesens der auswendig bekannten Worte weiterbetet, sondern es ist eine ganz wichtige Auseinandersetzung mit dem Inhalt dieses Gebets. In Vers 13 bekennt der, ist in diesem Gebet sehr deutlich unsere Abhängigkeit und unser Bekenntnis zur Versuchbarkeit. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Was sagt der Beter hier damit? Mit den Worten unseres Herrn. Er bekennt sich dazu, dass er im Bestand des Glaubens ganz von Gott abhängig ist, dass er versuchbar ist und so auch in dem Gebet unseres Herrn, Johannes 17, da bittet er das auch für seine Jünger und für uns, dass wir die Versuchungen, die da kommen, ertragen können. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrest vom Bösen. Es wiederholt sich wieder. Es ist unsere Haltung des Herzens hier wieder ganz wichtig, dass wir das erkennen, so beten und so meinen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist so ein Gebet, das uns hier in diesem Wort sehr deutlich so auch die Worte wählt. In Lukas Evangelium endet ja das auch damit, und wir haben ja da weiter noch den zusammenfassenden Schluss. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da werden wir wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Übersetzungen merken, da in einigen fehlen diese Worte. Aber das ist so noch einmal das Bekenntnis. Das Bekenntnis zu dem, was Gott ist. So haben wir das Gebet begonnen. Hier ist Vertrauen, hier ist Rettung, hier ist die Bestätigung, dass unser Vertrauen setzen wir hier ganz auf unseren Herrn. Und dann kommen die Erläuterungen. Noch einmal zu diesen schwerwiegenden Sachen, die wir sagen, hier stockt ein Mensch wahrscheinlich am häufigsten. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Die Vergebungsbereitschaft. Das ist wahrscheinlich das Leben in der Gnade praktisch. Aber unsere Frage besteht ja hier jetzt, ist Sündenvergebung an Bedingungen geknüpft? Grundsätzlich jetzt, ist Sündenvergebung an Bedingungen geknüpft? Ja, das ist eine schwierige Frage, oder? Peter, im Kinderzimmer hören sie dich nicht, im Radio auch nicht. Ja.
Also das ist jetzt je nachdem, mit welchen Bedingungen das verbunden ist. Ist es jetzt von Gott die Bedingungen gesetzt oder von Menschen? Mhm. Und wie kann man also zum Beispiel, wenn ich weiß ganz genau nach meinem Glauben, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Mhm. Aber von anderen Menschen, da kannst du nie, das ist ja, dann sind viele Bedingungen, so wie du sagst. Also kommen da viele Bedingungen manchmal auf. Ja, der tut so und so, und den kann ich es nicht vergeben.
Also, Peter hat hier das Thema reingebracht, so verstande ich, Peter, die Bedingungen von Menschen. Zum Beispiel, wenn ein Mensch dem anderen nicht vergibt, ja, dann ist er, der Mensch hat ihm noch gebunden, aber Gott kann ihm vergeben, so verstehe ich dich. Ja. Ja. Wir haben Bibeltexte, die über die Vergebung der Sünden sprechen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Vergehungen vergibt, oder das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Vergehen. Hier auf einmal ist das an eine Bedingung geknüpft. Aber wenn wir das mal so in dem Zusammenhang der biblischen Texte und der Reinigung der Herzen, so als Jesus den Schächer am Kreuz, ist ja wieder ein besonderes Beispiel, aber wir nehmen das mal. Der hat ja nicht mal das erwähnt, dass er ihm die Sünden vergeben soll. Wir merken auf einmal, dass hier, und so denke ich, ist das hier auch gemeint, spricht Jesus nicht darüber, dass er Bedingungen stellt für die Vergebung der Sünden, sondern hier kommt etwas zu tragen, was das menschliche Herz offenbart. Das ist das menschliche Herz, wird hier sichtbar, dass es nicht bereit ist zur Versöhnung, nicht bereit ist zur Vergebung. Das wird hier sichtbar. In eine Haltung, die Jesus sagt, die ist ein Merkmal, ein Zeichen von gläubigen Menschen. Und deswegen sollen sie so beten können. Deswegen ist es für uns eine ganz wichtige Herausforderung, aber die werden wir nicht schwächen. Wir wollen die nicht schwächen. Aber wenn das Herz nicht ganz ehrlich ist, ich will das jetzt an einem Beispiel deutlich machen, wenn das vielleicht jetzt auch nicht das Gebet, oder das ist jetzt nicht das Gebet, aber was über das Herz spricht. Wenn wir Menschen taufen, worauf taufen wir sie? Auf das Bekenntnis des Glaubens, also nicht auf das Verhalten, oder? Der Kämmerer fährt mit dem Philippus unterwegs und er erklärt ihm das Evangelium und der fragt, darf ich getauft werden? Und dann sagt der Philippus das. Wenn du das glaubst von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dann steht da nichts mehr im Weg. So, wenn jetzt wir aber eine Begebenheit lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, da haben wir eine Situation, da wird ein ehemaliger Zauberer gläubig, das ist der Simon. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 13. Auch Simon selbst glaubte. Und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und große Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Also er wird gläubig und wird getauft. Worauf? Wahrscheinlich auf sein Bekenntnis. Die späteren Taten seines Lebens offenbaren aber eine Sünde in seinem Leben. Denn als das so geschah, als die Aposteln, die haben das gehört, die kommen nach Samaria und legen im Gebet die Hände auf die Gläubige und die bekommen den Heiligen Geist. Und als der Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brach er ihnen Geld und sagte, gib doch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, dem Heiligen Geist empfängt. So, und jetzt offenbart sich hier was. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So, und das hat sich hier gezeigt, in diesem Verhalten, dass sein Herz nicht aufrichtig war. Und so, glaube ich, ist das auch in der Vergebung. Es ist nicht eine Bedingung, dass die immer da mitschwingt, weil das fragt Jesus nicht im Schächer am Kreuz, hast du allen Menschen vergeben? Das sagt Johannes uns nicht, wenn er uns lehrt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Sünden. Das ist nicht die Erfahrung der Apostel in den Zeugnissen der Bekehrungen. Paulus erzählt dreimal seine Bekehrung, einmal wie es geschah und zweimal danach. Er erwähnt das niemals und sagt, und als ich erst allen Menschen vergeben hatte, dann vergab der Herr mir auch. Sowas lesen wir nicht. Aber wichtig ist das für uns, zu merken, dass es etwas von unserem Herzen offenbart. Und wenn das sich offenbart, dass das dann Hindernis ist, dann muss das weg. Das sagt der Herr Jesus hier. Diese Haltung, die ist nicht vereinbar mit einem Stand der Gnade. Denn wir werden aus Gnaden vergeben, nicht aus unserem Verdienst. Und wer so in Anspruch etwas nimmt, ein begnadigter Mensch zu sein, der kann nicht andere Menschen unvergeben behandeln. Dann lehne ich damit indirekt die Gnade ab, weil ich sage, dieses Verfahren nehme ich selber in Anspruch, aber anderen schenke ich das nicht. Und das sagt Jesus, das geht nicht. Das ist nicht Evangelium. Und so offenbart sich das Herz und deswegen, wenn es dann stockt, dann ist wichtig, dass wir das auch so hier, wie der Herr Jesus sagt, das Prinzip verstehen, was hier passiert, was wir in Anspruch nehmen und nicht weiterleiten oder doch weiterleiten. Ich habe jetzt nicht verwirrend gesprochen. Dass es verständlich ist, dass das Herz offenbart, in welcher Haltung wir sind und dass diese Haltung nicht in Bestand hat, dass die unbedingt geändert werden muss. Wenn ihr aber fastet, und das ist jetzt der nächste Bereich, der auch wieder öffentlich wird oder auch eine öffentliche Bereich hat. Der Glaube ist nicht nur eine Herzenssache, das ist ja hier Kapitel 6. Und weil er auch öffentlich wird, ist es die Gefahr, dass wir da etwas vertauschen. Wenn ihr aber fastet, so sieht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. So ist das für uns wahrscheinlich auch nicht eine Praxis, die wir jetzt so direkt nachvollziehen können. Das hat was mit dem Judentum zu tun. Aber unsere Frage ist, wie ist das überhaupt unsere Erfahrung mit Fasten? Gibt es das noch? Welchen Stellenwert hat das? Welche Erfahrungen machen wir damit, dass wir sagen, Fasten kenne ich gar nicht, übe ich gar nicht. Ist meine Erfahrung, ist etwas Beständiges in meinem Leben oder sehr sporadisch, irgendwann, besonderen Anlass oder auch bei einem gemeinschaftlichen Zuruf. Ja, was sind unsere Erfahrungen damit? Ja, sind Gedanken dazu.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Gedanke ist, aber ich erzähle das vielleicht einfach, wie ich das so praktisch erlebe. Oder ich würde das vergleichen so von der Arbeit. Da haben wir als Krankenpfleger Notfallmedikamente und so ähnlich ist das Fasten für mich. Wenn die normale Bedarfsmedikation nicht mehr ausreicht, dann ist das als ob so eine stärkere Waffe.
Okay. Als stärkere Waffe. Noch Erfahrungen? Ja, bitte, das ist wertvoll, wenn wir das mitteilen.
Ja, das Fasten ist ja auch ein Werkzeug, in dem man sich in einer gewissen Hinsicht in eine Abhängigkeit begibt. Und das ist nicht unbedingt ein Kasteien des Leibes, so verstehe ich das persönlich nicht, sondern ich verzichte auf gewisse Dinge und lasse den Herrn ganz bewusst in mir wirken. Das würde ich jetzt so ganz einfach erklären wollen. Aber ich wollte mal kurz, dass das Werkzeug des Fastens, das ist heute noch sehr aktuell. Und ich bekam heute eine Mail, einige haben das bestimmt auch bekommen, und wir bereiten uns ja auf eine Predigerkonferenz vor. Die wird diesen Monat in Lemgo stattfinden und da laden die Verantwortlichen, die praktisch der Leitungskreis dieser Konferenz, zu einem Fasttag ein. Und das wird dieser Freitag werden. Der 4. Mai ist dann halt der Fasttag. Und da heißt es, liebe Gemeinden, in dieser Mail und so weiter, möchten wir euch zum nächsten Fast- und Gebetstag für die Predigerkonferenz erinnern. Und dieser ist am kommenden Freitag, den 4. Mai. Es wird der letzte Fast- und Gebetstag der Predigerkonferenz sein. Wir sind für das Gelingen auf den Segen des Herrn angewiesen und es gibt viel zu beten. Hier nochmals ein paar Vorschläge. Vielleicht würde das mehr in den Gebetsteil mit hineinpassen, aber weil wir schon vom Fasten sprechen, also das ist aktuell. Das leben Brüder, das leben Gemeinden heute aus. Und wenn man mit einigen von denen spricht, dann sagen die, das ist ein wirksames Werkzeug. Vielleicht konnten wir uns auch damit einschließen und vielleicht auch so mit hineinnehmen in unser häusliches Gebet, vielleicht auch mitfasten. Die Punkte sind für eine gute Organisation, die Planung und die Vorbereitung, die Workshops, die Vorträge, die Musik, die Verpflegung und Unterbringung des Materials für das Planungsteam, für die Technik, für das Anmeldungsteam, für die Teilnehmer, für die Öffentlichkeitsarbeit, für den Redner und für den Workshopsleiter. Eine ganze Menge, wofür man beten und fasten darf.
Ja, deswegen so diese Warnung, die hier ausgesprochen wurde, in der Hinsicht ist die für uns fremd, weil das nicht so sichtbar wird mit Asche und bestimmte Kleidung und bestimmte Haltung. Wir würden... Für mich würde ich sagen, ich brauche die andere Erfahrung stärker, dass die betont wird in meinem Leben, den Wert vom Fasten, die Erfahrung vom Fasten. Es ist vielleicht auch gerade durch diese Warnung, die Jesus hier ausgesprochen hat, und noch durch ein Detail. Wir haben im ganzen Neuen Testament kein Gebot, das zu tun. Ja, nur damit wir das nicht vertauschen. Was haben wir aber? Wir haben die Erfahrung der Gemeinde, dass es gemacht wurde. Und deswegen ist das so anders, als was man, und auch, glaube ich, wichtig, dass wir es dadurch nicht entwerten, aber dass man das so als eine Fastenzeit, zum Beispiel in großen Kirchen, wird das gemacht nach dem Karneval, dann beginnt die Fastenzeit. Wie weit man das einhält, der Islam hat zweimal, glaube ich, im Jahr Monate, Fastenmonate. Und deswegen ist das im Evangelium nicht vorhanden. Dieses Gebot gibt es da nicht. Aber es gibt eine Erfahrung der Gemeinde, dass sie gefastet haben. Es gibt ein Zeugnis von Apostel Paulus, dass er sagt, im Fasten habe ich meine geistliche Kämpfe gekämpft. Das bestätigt er. Das ist seine Erfahrung. Und die Gemeinde hat es praktiziert. In der Apostelgeschichte, in den Briefen der Apostel, wird das gemacht. Jesus wurde ermahnt in seiner Tätigkeit, dass die Jünger des Johannes kommen zu ihm und sagen, wir fasten und du und deine Jünger nicht. Warum nicht? Und dann hat Jesus das gesagt, an einer Hochzeitsfeier fastet man nicht, dann freut man sich, dann hat man eine Feier. Aber es wird die Zeit kommen, dann werden sie fasten. Auch meine Jünger werden fasten. Das ist wieder ein Zeugnis, eine Bestätigung, eine wertvolle Erfahrung. Wir haben noch, glaube ich, zum Fasten eine Stelle, die sich mit der Stelle, von der Jesus hier spricht, auch mit diesem vom Menschen das zu tun, sichtbar zu machen, etliche Mal sage ich diesen Spruch morgens, bei der Morgentoilette, beim Waschen und frisch machen und in den Tag hineinzugehen. Du aber, wenn du fastest, dann wasche dein Gesicht und erscheine nicht traurig, sondern fröhlich. Das steht hier geschrieben. Dass das nicht ein Ausdruck ist, den wir nur mit Frömmigkeit, nur Traurigkeit ausdrücken, sondern ein Vertrauen zu Gott auf dem Gesicht zu haben. Ein Vertrauen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der für uns sorgt, dem wir vertrauen. Und so ist Jesaja 58, Vers 5 eine Ermahnung an ein Fasten, das nicht mit dem Leben einhergeht, sondern da wird der Schwerpunkt gerade so wieder auf die Haltung des Herzens gelegt, so wie Jesus das hier auch tut. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkündige meinem Volk sein Vergehen und dem Hause Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Ist uns doch bekannt, ja, so will man's. Warum fasten wir und du siehst es nicht, demütigen wir uns und du merkst es nicht? Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach, und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in die Höhe zum Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nein. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelnde ins Freie zu entlassen, dass ihr jedes Joch zerbricht, besteht nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bekleidest und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Und so sagt der Herr auch hier, das Fasten geht einher mit dem Vater im Himmel, der das Verborgene sieht, in dem man sich naht. Und deswegen sagt Jesus hier, was sollen wir dann tun? Es gibt ein Fasten vor Gott. Anstatt Traurigkeit auf dem Gesicht, Vertrauen auszudrücken, Frömmigkeit nicht vor Menschen zu üben, und die großen Taten Gottes zu loben, im Unterschied zu der Verzagtheit und Traurigkeit, als ob Gott nicht da ist und nicht hilft. Also wir merken lebenslange Aufgabe, unsere Frömmigkeit so in dem Glauben zu üben, ist immer wieder und bleibt eine Herausforderung. Deswegen hier noch die nächste Herausforderung, das ist das Auge oder die Schätze im Himmel oder auf Erden. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und die Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Und wenn nun dein Auge klar ist, so wird auch dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er dem einen hassen und dem anderen lieben, oder er wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. So, das ist eine starke Entweder-Oder. Hier gibt es keinen Mittelweg. Hier sagt Jesus, oder bist du da, oder bist du da. Dieses Entweder-Oder haben wir auch, glaube ich, sehr stark im Johannesbrief von Johannes so formuliert, ähnelt sehr diesen Worten, die der Herr hier sagt. Entweder ist dein Herz bei Gott und mit Gott oder nicht. Und Himmel oder Erde, irdische Dinge, ich glaube, es wäre gut, das noch ein bisschen zu reflektieren, damit das jetzt nicht, dass wir nicht das falsch einordnen, nicht in Verwirrung kommen. Alles, was wir aber, ich würde das mit einem Satz jetzt sagen wollen, alles, was wir im irdischen Leben brauchen und das losgelöst ist von Gott, dann ist das ein irdisches, weltliches Ding, das uns von Gott wegbringt. Das ist völlig unabhängig davon, wie wir das nennen und was es ist. Alle Dinge, die wir im irdischen Leben brauchen, Beruf, tägliches Brot, haben wir gesehen, kann man heiligen, indem dass man dafür betet, dass man das mit Gott verbindet, dass man für seine Ehe dankt, für das tägliche Brot dankt, dass man die Rechnungen im Monat bezahlen kann, für seine Kleidung, für das Auto, mit dem wir fahren, für die Wohnung oder Haus, in dem wir wohnen. Das kann man heiligen, das kann man gebrauchen, so wie von Gott geschenkte Dinge und dann auch mit dem Bedürftigen teilen. Das haben wir in dem Jesaja-Text gelesen. Und deswegen, glaube ich, wäre das falsch. Wir würden das jetzt so aufteilen und sagen, alles, was hier auf der Erde ist, ist alles irdisch. Und was im Himmel ist, ist himmlisch. Ich glaube nicht, dass die Bibel das so teilt. Sondern mit wem und durch wem leben wir? Das heiligt die Dinge. Das macht die Dinge göttlich oder auch irdisch, vergänglich, wenn wir die losgelöst von unserem Vater im Himmel teilen. Ob wir das Besitz nennen oder nur Verwaltung nennen, so hat der Herr Jesus, und wir werden, ich freue mich auch auf die Texte, das nochmal sehr nah uns bringen, dass alles, was auf dieser Welt ist, alles, was hier bleibt, ist Verwaltung, gehört uns nicht, ist uns nur gegeben. es gehört Gott. Es gehört alles Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Dinge, die wir hier zeitlich verwalten, dass wir die mit ihm in seinem Sinne, in seinem Geist gebrauchen und nutzen. Im Judentum war es die Praxis, dass man sagte, wenn ein Mensch reich ist, das ist ein Zeichen, dass Gott ihm das anvertraut hat, und da ist das ein vertrauenswürdiger Mensch. Und so würden die Reichen in alle Gremien gewählt, in die wichtigen Positionen gewählt, und das hat Jesus hier unterbunden. Und deswegen, als er das mal sagte, schwer werden die Reichen in das Himmelreich kommen, dann haben die Jünger gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wer kann dann gerettet werden? Das sind doch diese Leute, auf die wir vertrauen. Weil ihr Bild so war, ihr Denken war so. Wir danken unserem Vater im Himmel für das Evangelium, für die Worte, die Jesus hier ausspricht. Und dass es auch eine Eindeutigkeit gibt, entweder oder. Dienen wir Gott oder dem Mammon, der vergänglichen Währung, die Rost, Motte und alles andere uns aus den Händen wegrennen wird. Ich freue mich für diese Herausforderung. Ich freue mich, dass es uns gar nicht anders geht, als dass wir hier herausgefordert werden, auf diese Sachen Antwort zu geben, und dass wir auch ein Auge haben, was Jesus hier sagt, das sehen kann, dass es nicht übersieht, so wie wir im praktischen Leben Augenlicht brauchen, um Dinge zu erkennen, brauchen wir die auch im geistlichen Leben. Und er sagt, wenn das Auge hier finster ist, was meint ihr dann ist Finsternis? Ein Text, der uns herausfordert und auch dankbar stimmt, wenn Gott uns Licht schenkt, wenn wir Offenbarung Gottes verstehen können, das zu Herzen nehmen und im Vertrauen zu Gott leben. Amen. Ich werde noch beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus Christus, dass du so die Dinge zurechtstellst, dass du einen Wert reinbringst, den wir auch erkennen dürfen, und dass es uns immer wieder eine Herausforderung bleibt, dass wir da nicht hinauswachsen, dass wir jeden Tag neu wissen, wir brauchen ein Licht und ein Auge von dir, um Dinge zu erkennen, die richtig sind, die gut sind, die bleibend sind, die Ewigkeitswert haben. Und dann nimmst du uns mit hinein, lässt uns nicht allein, bist unser Herr auch in dem Wort des Evangeliums. Und wir beten dich an und danken dafür. Amen. So wünsche ich allen noch einen guten Heimweg, einen guten Abend.